Herzlich willkommen bei NextMove zu den Next News. Wir haben diese Woche folgende Themen für euch. Zulassungszahlen, Gewinner und Verlierer 2024, Stromversorgung in Deutschland, Turbulenzen im THG-Handel, Tesla Model Y Facelift, Skoda Enyaq Facelift, neue Ladestationen an Autobahnen und Messe-Highlights aus Las Vegas. Ich hoffe, ihr seid alle gut und erholt ins neue Jahr gestartet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute sehr mitteilungsbedürftig und haben jede Menge... Grafiken und Statistiken für euch vorbereitet, teilweise mit brisanten Zahlen. Film ab! Zulassungszahlen. Im Dezember wurden in Deutschland 224.721 Pkw neu zugelassen. Das ist etwas weniger als im Dezember des Vorjahres und deutlich weniger als im Dezember 2022. Damals hatte ja eine heftige Jahresendrallye der E-Autos die Gesamtzahl nach oben getrieben. Diese Rallye blieb 2024 erwartungsgemäß aus. Im Dezember waren es 33.561 E-Autos. Dieser Wert liegt nahezu stabil auf dem Niveau der Vormonate. Auch der Marktanteil liegt mit 15% auf dem Niveau der Vormonate. Schauen wir auf die Modelle in den Top 20. Tesla vorn, viel VW-Konzern, Mercedes und BMW je dreimal und eine Prise Korea. Wir vermissen Stellantis und Renault. Tesla hat zum Jahresende im Vertrieb nochmal alles versucht und mit 3.239 Tesla Model Y Platz 1 geholt und kommt auf 10% Marktanteil für dieses Modell. Dahinter der Enyaq und ID.7 fast gleich auf, gefolgt von VW ID.4 und 5 sowie Cupra Born. Auf Platz 6 dann der erste BMW mit dem iX1 und dann erst der VW ID.3. Mini auf Platz 8, dann geht's weiter mit Mercedes und BMW. Der Porsche Macan schafft es auf Platz 13 und auch der neue Audi Q6 e-tron schafft es auf Platz 20. Tesla Model 3 auf Platz 15, Hyundai Ioniq 5 auf Platz 17 und Dacia Spring auf 18. Mit den Dezemberzahlen ist die 2024er Statistik jetzt komplett. Wir nutzen die Gelegenheit und schauen, wie das Jahr insgesamt für die Elektromobilität gelaufen ist im nächsten Thema. Gewinner und Verlierer 2024. Schauen wir zunächst auf das Jahresergebnis im Gesamtmarkt. In der Jahresbilanz blieb das Niveau an allen Pkw-Neuzulassungen in Deutschland 2024 mit insgesamt 2,8 Millionen Pkw und einem Minus von 1% knapp unterhalb des Vorjahresergebnisses. Davon entfielen reichlich 2/3 auf gewerbliche Neuzulassungen. Bei den E-Autos sieht es ja bekanntlich nicht so gut aus. So titelte das Handelsblatt diese Woche: Absatzkrise für E-Autos, Neuzulassungen brechen ein. Die Überschrift erweckt natürlich den Eindruck einer aktuellen neuen Entwicklung, könnte aber genauso gut schon ein Jahr alt sein. Im Gesamtjahr 2024 wurden in Deutschland 380.609 Elektroautos neu zugelassen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Rückgang um satte 27%. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Die Automobilindustrie selbst jedenfalls nicht. Ende Januar legte der Verband der Automobilindustrie seine Prognose vor. Im Rahmen der Pressekonferenz sagte VDA-Chefvolkswirt Dr. Manuel Kalweit mit Bezug auf Deutschland: Während der Absatz von Plug-in-Hybriden um 5% auf 185.000 Einheiten steigen dürfte, gehen wir bei rein batterieelektrischen Fahrzeugen von einem Rückgang von 14% auf 451.000 Einheiten aus. Diese Prognose ist leider nicht eingetroffen. Das Jahr 2024 hätte schlicht noch 2 Monate gebraucht, um die VDA-Prognose zu erreichen. Etwas näher dran lagen wir mit unserer Prognose. Regelmäßige Zuschauer unseres Kanals kennen diese Grafik. Erstellt wurde sie Anfang des Jahres. Wir waren damals schon deutlich pessimistischer unterwegs mit 393.000 Zulassungen und damit einem Rückgang um 25%. Und damit lagen wir in absoluten Zahlen nur rund 12.000 E-Autos bzw. 2 Prozentpunkte daneben. Und wenn wir uns unsere Annahmen von damals anschauen, dann könnte man diese Abweichung durchaus als Elon-Effekt bezeichnen. Denn was wir definitiv nicht auf dem Zettel hatten, ist, dass die Tesla-Verkäufe hierzulande um 41% einbrechen würden, während der Gesamtmarkt in Anführungsstrichen nur um 27% zurückgeht. Tesla zu fahren war schon immer auch ein Statement und eng mit der Mission von Elon Musk verbunden. Selbst langjährige Tesla-Fans fühlen sich nun offenbar genötigt, sich über ein Statement auf dem Fahrzeug von der Person zu distanzieren. Free Speech ist ein hohes Gut. Die kommenden Wochen werden hier sicher sehr spannend. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Aber jetzt zurück zum E-Automarkt. Der Anteil von E-Autos am Gesamtmarkt lag 2024 bei 13,5%. Wir hatten 14% prognostiziert. Ich würde mal sagen, dieser Punkt geht an Next Move. Wenn du findest, dass unser Marktgespür und unsere Prognosen gar nicht so schlecht sind, dann lass uns doch gerne dein Abo da, sofern noch nicht geschehen. Bevor wir in die weitere Analyse gehen, schauen wir zunächst auf die Top 30 der Modelle im Gesamtjahr. Auf Platz 1 das Tesla Model Y mit einem Start-Zielsieg. In der laufenden Jahressumme war das Auto immer auf Platz 1. Ab Sommer war es jedoch nicht mehr auf Platz 1 gesetzt, wurde häufig von Skoda oder VW auf die Plätze verwiesen. Und Tesla wird mit knapp 30.000 Fahrzeugen nicht zufrieden sein. Wir sind gespannt, wann die Produktion aufs neue Juniper-Modell umgestellt wird. Im Ranking folgt danach zunächst die Armada des VW-Konzerns auf der MEB-Plattform auf den Plätzen 2 bis 7. Mit Ausnahme der neuen Modelle Cupra Tavascan und Skoda Elroq schaffen es alle MEB-Modelle in die Top 30. Der ID.Buzz liegt übrigens auf Platz 23. Die deutsche Dominanz in den Top 30 sieht dann so aus: 4-mal VW, 5-mal BMW, 3-mal Mercedes, 2-mal Audi und der Porsche Taycan schafft es immerhin auf Platz 27. Wer ist noch mit dabei? MG4 auf Platz 9, der Volvo EX30 schafft es auf Platz 13, Plattformbruder Smart Hashtag One auf Platz 19. Team Korea ist immerhin mit 4 Modellen dabei, 2-mal Kia, 2-mal Hyundai, der Dacia Spring schafft es auf Platz 29, der Fiat 500 liegt als einziges Stellantis-Modell auf Platz 18. Wir vermissen in den Top 30 Marken wie Opel, Peugeot, Renault, Nissan, Toyota, Ford oder BYD. Schauen wir noch kurz auf die Top 10 Marken. VW auf 1 mit 16,3% Anteil an neu zugelassenen E-Autos in Deutschland. Auf Platz 2 BMW, dann erst Tesla vor Mercedes. Auf den Plätzen dahinter Skoda, Audi, Cupra, Hyundai, MG und Volvo. Wir bei Next Move schauen aber auch gerne auf die Exoten. Hier mal die Marken, die weniger als 500 E-Autos zulassen konnten. NIO, XPeng, Lucid, Mazda, SsangYong, Lotus, Leapmotor, VinFast, Lexus, Subaru, Fisker, Alfa Romeo, Jaguar, Rolls-Royce, Maxus, DS, iWays, Maserati, Lynk & Co. und Suzuki. Aber wer sind denn nun die Elektromarken in Deutschland und wer sind die, die, sagen wir mal, nur mitlaufen im Markt? Dazu schauen wir zunächst auf die Top 20 Pkw-Modelle in Deutschland und zwar unabhängig von der Antriebsart. Sind da E-Autos mit dabei? Auf den ersten 5 Plätzen Fehlanzeige, wobei sich VW, Skoda und Seat bei den E-Autos ja für eigenständige Modellreihen entschieden haben. Auf Platz 6 und 7 dann 2 Opel-Modelle mit geringen Elektroquoten. Letztes Jahr hatte der Corsa noch 26% Elektroanteil geschafft. Stattliche Quoten im Bereich 1/3 bis 1/4 schaffen der BMW X1, Mercedes E-Klasse mit dem EQE und Mini. Deutschlands beliebtestes E-Auto, das Tesla Model Y, schafft es aber nur auf Platz 20. Letztes Jahr landete es noch auf Platz 8. Betroffen sind aber auch VW ID.4 und 5, letztes Jahr noch auf 12, dieses Jahr nicht in den Top 20. Schauen wir auf die Markenebene. Wie sieht es dort mit dem Anteil an E-Autos in Deutschland aus? In der Übersicht zu sehen ist, wie viel Prozent der Neuzulassungen der jeweiligen Marke im letzten Jahr in Deutschland voll elektrisch waren. An der Spitze natürlich 300% Elektromarken mit Tesla, Smart und Polestar, gefolgt von 3 Marken aus China, konkret BYD, Great Wall Motors und MG mit Elektroquoten zwischen 68 und 96%. Und dann kommen schon die Traditionsmarken. Mini führt mit 28% das Feld der Verfolger an, gefolgt von Volvo. Porsche ist die beste Marke aus dem VW-Konzern. Jeder 5. Porsche war letztes Jahr elektrisch. BMW, Hyundai und Kia folgen dicht gestaffelt dahinter. Zwischen Fiat und Mercedes liegt der Durchschnitt mit 13,5%. Danach sind die Abstände gering gestaffelt. Unterhalb der 10%-Marke gibt es dann nochmal einen Sprung. Dort finden sich Marken wie Jeep, Ford, Opel, Dacia, Peugeot und Nissan. Die Schlusslichter unter den hier ausgewählten Marken bilden Mazda und Toyota. Bei einigen Marken ist es in dieser Statistik gegenüber den letzten beiden Jahren zu einem regelrechten Absturz gekommen. Hyundai von 31 bzw. 28% in den Vorjahren auf 18%. Fiat mehr als halbiert, einst 38%, jetzt unter 15. Renault mehr als gedrittelt. Jeep noch schlimmer, von 32 auf 6%. Opel ähnlich von 20% auf 5 gefallen, Dacia von 24 auf 5% gefallen, auch Peugeot dramatisch 34 auf 5%, Nissan fällt von 17 auf 5%. Und genau diese Zahlen zeigen einen Trend, den wir auch schon früher hier auf dem Kanal benannt haben. Bei den teuren Marken, insbesondere den deutschen Herstellern, lief es 2024 gar nicht so schlecht. Deutschland sind vor allem die günstigen E-Autos abhanden gekommen. Marken wie Fiat, Opel, Renault und Dacia hatten offenbar das Interesse verloren, ihre Modelle zu günstigen Preisen anzubieten. Allein die Rückgänge dieser Marken erklären auch Überschriften, wie wir sie in den letzten Wochen massenhaft gelesen haben. Die Quelle dieser Überschriften war übrigens eine Statistik der Hook-Versicherung. Wir hatten damals schon eingeordnet, dass die korrekte Schlagzeile eigentlich hätte lauten müssen: Jeder dritte Hook-versicherte private Halter eines E-Autos, bei dem 2024 ein Fahrzeugwechsel anstand, hat sich beim nächsten Auto gegen ein E-Auto entschieden. Es war also eine Momentaufnahme einer ausgewählten Gruppe, wobei die Stichprobe der Hook durchaus sehr groß ist. Sie sind Marktführer bei privaten Kfz-Versicherungen. Als mögliche Ursache hatten wir damals schon genannt, dass Kunden, die in den Jahren 2020 bis 2022 bei den eben genannten Herstellern Leasingraten von monatlich 100 bis 200 Euro bekommen haben, und wenn dann 2023 oder 2024 ein Fahrzeugwechsel anstand, sollte das gleiche Auto plötzlich mindestens die doppelte Rate kosten. Schuld sind hohe Zinsen und das mangelnde Interesse der genannten Hersteller, E-Autos zu verkaufen. Schuld war also nicht das E-Auto als Produkt, sondern die preisliche Enttäuschung beim möglichen Nachfolger. Und das wird sich 2025 wohl ändern. Viele Hersteller müssen sich extrem anstrengen, um deutlich strengere CO2-Vorgaben einzuhalten. Das soll zum einen durch eine wahre Flut an neuen günstigen Modellen gelingen. Aber man kann diesen Job ja auch anderen überlassen, vor allem dann, wenn es mit Elektro im eigenen Laden nicht so gut läuft. 2025 werden wir ein Comeback des sogenannten CO2-Poolings erleben, also ein bilanzieller Zusammenschluss von Herstellern innerhalb der Regularien der EU. Wer bietet sich da als volumenstarker Hersteller mit 100% E-Autos an? Tesla. Die prominenten Partner aus dem unteren Teil unserer Tabelle stehen bereits Schlange. Toyota, weltweit die Nummer 1 beim Fahrzeugabsatz. Stellantis, Nummer 4 weltweit. Ford, die Nummer 7. Auch Mazda und Subaru sind mit dabei und wollen Zertifikate bei Tesla kaufen. Das passende Zitat liefert Automobiljournalist Christoph Seierlein im Manager-Magazin. Man könnte auch sagen, die halbe Autoindustrie bezahlt lieber Tesla als Brüssel. Aber ein Land in Europa muss sich mit solchen Themen wohl nicht mehr beschäftigen. E-Autos haben in den Neuzulassungen in Norwegen im vergangenen Jahr einen Anteil von 89% erreicht. Alle anderen Antriebsarten wurden zu Nischenprodukten verdrängt, und was kaum noch jemand kauft, wollen sich wohl die Händler auch selbst nicht mehr in den Laden stellen. In Deutschland ist jetzt Wahlkampf. Einer der lautesten Wahlkämpfer ist Markus Söder, auch wenn er selbst gar nicht auf dem Wahlzettel stehen wird. Seine eigene Wirtschaftskompetenz basiert in den aktuellen Statements vor allem darauf, anderen die Kompetenz abzusprechen. Diese Woche wurde nun ein Strategiepapier der CSU bekannt, das auch einen sehr konkreten Vorschlag für eine neue Förderung von E-Autos beinhaltet. Käufer sollen bis zu 3.600 Euro bekommen, bestenfalls natürlich für Autos made in Germany. Eine solche Umsetzung ist rechtlich natürlich schwierig umzusetzen. Laut CSU-Vorschlag soll dafür vor allem der Transportweg von der Montage zum Verkaufsort berücksichtigt werden. Fraglich ist, ob ein solches Regelwerk grünes Licht von der EU bekommt. Bei der Pkw-Maut hat es zumindest nicht geklappt. Frankreich hat ja eine ähnliche Regelung. Hier wird allerdings der CO2-Ausstoß bei Produktion und Transport berücksichtigt. Das ist zwar weniger zielgerichtet, aber offenbar rechtssicher. Fakt ist, je konkreter der mediale Wettstreit um eine neue E-Auto-Prämie, umso größer die Kaufzurückhaltung der Kunden. Bis wir eine handlungsfähige Regierung bekommen und ein neues Förderprogramm umsetzbar wäre, wird es Jahresmitte sein. Diese politische Komponente, also das Warten auf eine mögliche neue Förderung, wird dem E-Automarkt im ersten Halbjahr wohl nicht zuträglich sein. Stromversorgung in Deutschland. Elektroautos sind vor allem dann klimafreundlich, wenn sie mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Deshalb werfen wir heute einen Blick auf die Jahresauswertung zur Stromerzeugung 2024 von Professor Burger vom Fraunhofer ISE. Im Jahr 2024 ist der Stromverbrauch in Deutschland leicht gestiegen. Zugleich wurde der Anteil erneuerbarer Energien wie bereits in den Vorjahren weiter ausgebaut. Seit 2019 erzeugt Deutschland mehr als die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren Energien. Im Jahr 2024 erreichte dieser Anteil mit 63% an der öffentlichen Nettostromerzeugung einen neuen Rekordwert. Die Windenergie war mit einem Anteil von 33% die wichtigste Energiequelle in Deutschland. Davon entfielen 27% auf Onshore-Windkraft. 17% entfallen auf die Braunkohle. Solarenergie trug mit 14% als EEG-Einspeisung bei. Erdgas macht noch 12% des Strommixes aus. Zum ersten Mal seit 1962 war die Atomkraft nicht mehr vertreten. 2023 hatte sie noch 6% der Stromerzeugung ausgemacht. Während die Kritiker des Atomausstiegs befürchteten, dass sauberer Atomstrom durch schmutzigen Kohlestrom ersetzt würde, zeigen die aktuellen Zahlen einen anderen Trend. Die Stromerzeugung aus Braunkohle und Steinkohle fiel auf 108 Terawattstunden, ein Wert so niedrig wie zuletzt 1957. Die Stromimporte aus Ländern wie Frankreich, Dänemark, der Schweiz und Norwegen stiegen und deckten netto rund 6% des deutschen Stromverbrauchs. Dieses Importwachstum ist aber nicht etwa auf fehlende konventionelle Kraftwerkskapazitäten in Deutschland zurückzuführen. Vielmehr machen niedrige Stromentstehungskosten in den genannten Ländern den Betrieb deutscher Kohle- und Gaskraftwerke wirtschaftlich unattraktiv. Und gleichzeitig exportierte Deutschland im Saldo Strom in Länder wie Österreich, Polen, Luxemburg und Tschechien. Der Börsenstrompreis lag 2024 bei durchschnittlich 78 Euro pro Megawattstunde, also 7,8 Cent pro Kilowattstunde und damit 16% niedriger als im Vorjahr. Zum Vergleich, 2022 war der Strompreis aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und der daraus resultierenden Gaskrise dreimal so hoch. Hinzu kam, dass ab Sommer 2022 viele französische Atomkraftwerke wegen technischer Probleme und fehlendem Kühlwasser ausfielen, was die Stromnachfrage und die Preise in den Nachbarländern massiv ansteigen ließ. Besonders relevant für die Klimabilanz von Elektroautos: Die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung sind 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 11% gesunken. So CO2-arm war der deutsche Strom noch nie. Mit 152 Millionen Tonnen CO2 liegen die Emissionen 58% unter dem Wert von 1990. Besonders stark war der Rückgang in den letzten 10 Jahren. Seit 2014 haben sich die Emissionen halbiert. Und Energiewende und Mobilitätswende gehen dabei Hand in Hand. Mit steigendem Anteil von Wind- und Solarstrom steigt der Bedarf nach flexiblen Verbrauchern und Speicherkapazitäten. Flexible Stromtarife und bidirektionales Laden von E-Autos werden zentrale Bausteine in einem Strommix mit über 80% von erneuerbaren Energien sein. Turbulenzen im THG-Handel. Das Jahr 2024 war ja bekanntermaßen ein sehr bewegtes Jahr im THG-Quotenmarkt. Diverse Anbieter mussten das Spielfeld verlassen, teilweise durch Insolvenz, teilweise durch Übernahme oder Einstellung des Geschäfts. Zum Jahresende gab es dann auch nochmal einen echten Paukenschlag im Markt. Kurz vor Weihnachten verkündete der ADAC einen Ausstieg aus seinem Endkundenangebot zur Quotenvermarktung. Auf der Webseite heißt es: Aufgrund externer Faktoren können wir leider keinen THG-Bonus für 2025 anbieten. Im August war ja bekannt geworden, dass der ADAC möglicherweise eigene Ausfälle in Millionenhöhe infolge der Landwärmeinsolvenz kompensieren muss. Laut Berliner Morgenpost stand ein zweistelliger Millionenbetrag im Feuer. Der ADAC bestätigte damals, betroffen zu sein, machte jedoch keine Angaben zur Höhe des Schadens. THG-Kunden des ADAC waren damals übrigens nicht betroffen. Aber offenbar blieb dieser Crash nicht ohne Folgen. Zur Begründung heißt es auf der Seite: Der ADAC möchte seinen Mitgliedern und Kunden stets ein attraktives und faires Angebot unterbreiten. Aufgrund der aktuellen Marktverwerfungen und der anhaltenden Unsicherheiten bezüglich der politischen Entwicklung sieht sich der ADAC derzeit jedoch nicht dazu in der Lage. Auch wir bei Nextmove gehen beim Thema THG-Quote im Jahr 2025 neue Wege. Bei uns aber nicht mit einer Einstellung des Angebots, sondern mit einem neuen Partner, den wir auch gerne nennen und auf unserem THG-Portal auch einblenden. Wir erhoffen uns von der Partnerschaft mit Carbonify, dass unser Angebot ab sofort noch attraktiver ist. Zum einen durch eine verbesserte Interaktion und Kommunikation mit unseren Kunden. Außerdem hoffen wir, bei der Höhe der Auszahlung uns noch besser im Markt zu platzieren. Wir arbeiten wie bisher nicht etwa mit sogenannten Bis-zu-Prämien, also Versprechen, die von den entsprechenden Anbietern in der Vergangenheit oft nicht eingehalten werden konnten, sondern wir arbeiten ausschließlich mit Festpreisen. Für das Jahr 2025 haben wir ab sofort unser Angebot für Pkw auf 80 Euro erhöht. Ein Blick in die gängigen Vergleichsportale zeigt, dass wir damit durchaus eine Führungsposition im Markt besetzen. Für leichte Nutzfahrzeuge sind es aktuell dann 120 Euro und oberhalb von 3,5 Tonnen 824 Euro. Antragsberechtigt ist der am Fahrzeugschein eingetragene Halter des Fahrzeugs. Eine Antragstellung ist ab sofort möglich. Einfach auf die Nextmove-Startseite gehen, TAG-Angebot klicken, einen Account einrichten, Fahrzeugschein hochladen und Bankverbindung hinterlegen. Die Auszahlung erfolgt dann umgehend nach Prüfung der Fahrzeugscheine und der Zertifizierung der Quote beim Umweltbundesamt. Alle bei Nextmove gestellten und laufenden Anträge aus dem Jahr 2024 sind von dieser Umstellung aber nicht betroffen. Der bisherige Partner wird diese Anträge ebenfalls nach Zertifizierung der Quote beim Umweltbundesamt zeitnah zum vereinbarten Testbetrag auszahlen, wobei die Bearbeitungszeiten des UBA im Jahresverlauf 2024 wieder auf bis zu 9 Monate angestiegen sind. Tesla Model Y Facelift. Tesla bringt in diesem Jahr eine überarbeitete Version des Model Y auf den Markt. Auch dieser Umstand wird teilweise zur Kaufzurückhaltung der Kunden in Deutschland beigetragen haben. Es stellt sich aber die Frage, warum das in China, wo das neue Model Y mutmaßlich zuerst produziert werden wird, nicht der Fall ist. Diese Woche sind nun erste Fotos eines ungetarnten Vorserienfahrzeugs auf X aufgetaucht. Man erkennt, dass vorne eine niedrige, durchgehende Lichtleiste im Stil des Cybertrucks die Optik dominiert. Die Hauptscheinwerfer links und rechts außen sind niedrig, wie beim Model 3. Außerdem ist die Haube des vorderen Kofferraums tiefer heruntergezogen. Auch am Heck ist ein durchgehendes Leuchtband zu sehen, das auch die Seitenleuchten abdeckt. Der Rest des Hecks wirkt glatter. Berichten zufolge sollen eine größere Batterie und ein effizienterer Antrieb für mehr Reichweite sorgen. Außerdem soll Tesla wie beim Cybertruck endlich auch ein 800-Volt-System verbauen. Die Ladegeschwindigkeit soll so um rund 30% schneller sein. Auch viele Beobachter rechnen mit der Einführung von 800 Volt. Mich persönlich würde aber die Einführung von 800 Volt sehr überraschen, da Tesla auch im 400-Volt-System noch deutlich Luft bei den Ladezeiten hat. Im Innenraum wird unter anderem ein vereinfachtes Cockpit wie beim Model 3 erwartet. Lenkradhebel werden durch haptische Schalter ersetzt. Es sollen hochwertigere Materialien verwendet werden. Zudem wird ein modifiziertes Fahrwerk erwartet, was bisher als Schwachstelle des Fahrzeugs gilt. Gerüchten zufolge steht die offizielle Veröffentlichung zum Tesla Model Y unmittelbar bevor. Bereits im Januar soll mit der Massenproduktion des überarbeiteten Modells in Shanghai begonnen werden. Aus Grünheide vernehmen wir das Gerücht, dass es hierzu noch im Januar eine Ankündigung geben soll.
Und dann ging es doch alles ganz schnell. Die Sendung war eigentlich schon im Kasten und letzte Nacht wurde das Model Y offiziell in China und Australien eingeführt und der Konfigurator umgestellt. Das Modell wurde wie erwartet sehr umfangreich überarbeitet und zugleich aufgewertet. Es gibt eine Erhöhung der Reichweite von ca. 4%, die vermutlich auf Effizienzsteigerung beruht. Der CW-Wert sank auf 0,22. Das Allradmodell beschleunigt mit 4,3 Sekunden auf 100 um einiges schneller und wurde auch geringfügig leichter. Neu ist auch die Frontkamera und wir erleben ein Comeback des Blinkerhebel, jedoch kein Hebel für die Fahrstufe. Es bleibt beim 400-Volt-System. Die Auslieferungen in China starten im März.
Skoda Enyaq Facelift. Das Facelift für Deutschlands beliebtestes E-Auto, das Model Y, kann also nicht mehr lange dauern. Bei der Nummer 2 im deutschen Markt war es diese Woche schon soweit. Skoda zeigt den neuen Enyaq. Das Facelift ist ab sofort bestellbar und auch der Konfigurator wurde bereits umgestellt. Verändert wurde im Wesentlichen der äußere Auftritt auf das neue Markengesicht Modern Solid. Im Zuge der äußeren Überarbeitung wurde auch die Effizienz verbessert. Beim Coupé sank der CW-Wert auf 0,225 und die Reichweite stieg damit auf 590 Kilometer. Das neue Modell bietet eine umfangreichere Serienausstattung und startet in der Basis bei 44.400 Euro. Dafür bekommt man den 150 kW Heckantrieb, 59 Kilowattstunden nutzbare Batteriekapazität und ca. 440 km Reichweite beim Coupé. Der 77er Akku ist dann wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb verfügbar. Beide Antriebsvarianten, also Heck und Allrad, bieten die identische Leistung von 210 kW und eine Beschleunigung von 6,7 Sekunden auf 100. Es drängt sich fast der Eindruck auf, als hätte man konzernintern hier Skoda nur die zweite Wahl zugewiesen, um das Modell in der Beliebtheit gegenüber den ID-Modellen von VW nicht zu sehr enteilen zu lassen. Beim VW ID. 4 und 5 bieten die GTX-Modelle nämlich 250 kW, also 40 kW mehr. Der Sprint auf 100 ist bei VW also 1,3 Sekunden schneller. Beim ID. 5 bietet VW zudem etwas mehr Batteriekapazität, wobei die aktuellen Enyaqs mit weniger Batteriekapazität ein paar Kilometer mehr Reichweite bieten. Die Anhängelast beim neuen Enyaq liegt bei 1000 kg im Heckantrieb und 1200 kg für Allrad. Neue Ladestationen an Autobahnen. IONITY hat an der Raststätte Ostetal Nord die Anzahl der Ladepunkte von 4 auf 6 erhöht. Das klingt zunächst mal nicht nach einer Nachricht, über die es sich lohnt zu berichten. Aber vielleicht, oder besser hoffentlich, steckt mehr dahinter. 2018 hat IONITY den ersten Ladepark an einer deutschen Autobahnraststätte eröffnet. In den Anfangsjahren setzte IONITY beim Aufbau des Netzes vor allem auf Premium-Standorte an Autobahnraststätten. Der Nachteil für den Betreiber liegt hier allerdings daran, dass man an jedem Standort für jede Fahrtrichtung einen eigenen Ladepark errichten muss, was natürlich die Kosten deutlich erhöht. Gerade in den Ferien kommt es aber manchmal dazu, dass eine Fahrtrichtung deutlich stärker frequentiert ist. Das heißt, der Ladepark ist dann vielleicht voll, während auf der gegenüberliegenden Seite alles frei ist. Auf Autohöfen hat man diesen Effekt nicht, da sich hier beide Fahrtrichtungen im gleichen Ladepark treffen. Trotzdem sind die Autobahnraststätten für den Hochlauf der Elektromobilität wichtig und absolute Top-Standorte, weil dort von der Abfahrt von der Autobahn bis zum Anstecken oft weniger als eine Minute vergeht. Und wenn mein Auto in 18 Minuten auf 80% lädt, will ich nicht 10 Minuten mit Ab- und Anfahrt zur Station verbringen. Nicht umsonst ist der Sprit an solchen Locations auch oft teurer als anderswo. Stand heute betreibt IONITY 35 Doppelstandorte, also an Autobahnraststätten gegenüber in Deutschland. Und all diese Stationen haben eines gemeinsam. Die Inbetriebnahme liegt länger als 4 Jahre zurück. Man könnte auch sagen, an den besten Ladelocations für Langstreckenfahrer herrscht seit 4 Jahren Ausbaustopp. Nicht nur für IONITY, sondern auch für andere. Sogar der Bund musste für seine Ausschreibungen entlang der Autobahn auf die unbewirtschafteten WC-Parkplätze ausweichen. E.ON konnte immerhin seine in die Jahre gekommenen und unzuverlässigen Triple Charger durch moderne Stationen ersetzen, hat aber weder die Anzahl der Ladepunkte noch die Ladeleistung erhöht. Das heißt, die Stationen können eigentlich mehr, wurden aber gedrosselt. Dafür gibt's dann ein Schild mit dem sinngemäßen Inhalt "Sorry für 50 kW". IONITY hatte meist 4 Ladepunkte errichtet, aber oft schon weitere Ladepunkte vorbereitet, gut erkennbar an Fundamenten und Bodenmarkierungen. Und obwohl viele dieser Standorte gut ausgelastet und von Ladestau bedroht sind, wurden nicht mal diese Ergänzungsladepunkte gebaut. Ich unterstelle mal, dass IONITY sowas nicht freiwillig gemacht hat und so lange auf den Bau verzichtet hat. Grund für den allgemeinen Baustopp an Deutschlands besten Ladeplätzen ist vermutlich das Klageverfahren gegen die Vergabe der Ladestandorte durch die Autobahn GmbH an Tank und Rast. Partner von Tank und Rast für den Ausbau des Ladenetzes ist Mehr, die natürlich aktuell auch an solchen Standorten selbst nicht bauen können. Umso überraschter war ich, als ich diese Woche eine Nachricht zu Ausbauaktivitäten in den sozialen Medien entdeckte. Ausgebaut wurden nämlich kürzlich sogar 4 Standorte, IONITY Holzkirchen Nord und Süd, Wunnenstein West und Ostetal Nord, alle von 4 auf 6. Insofern erstmal eine gute Nachricht. Ob sich der Knoten wirklich schon gelöst hat, wissen wir aber nicht. Denkbar ist auch, dass man aus einer Art Notlage heraus, sprich häufiger Ladestau, für diese Standorte einen Ausnahmetatbestand erreichen konnte. IONITY habe ich dazu angefragt, aber bis Redaktionsschluss noch keine Antwort bekommen. Messe-Highlights aus Las Vegas. Die CES in Las Vegas ist mit 4.500 Ausstellern die größte Technologiemesse der Welt. Auch Autohersteller zeigen dort regelmäßig Neuentwicklungen oder geben einen Ausblick in die Zukunft. Unser Außenreporter vor Ort ist Thomas Geiger. Im Schnelldurchlauf liefert er euch alle wichtigen Infos mit Bezug zur Elektromobilität.
Hallo und herzlich willkommen bei Next Move. Heute würde ich euch gerne mit nach Las Vegas nehmen. Und zwar geht es diesmal nicht um Shows, um Glücksspiel und um schillernde Lichter, sondern es geht um Mobilität. Denn während die Automessen in Europa darben und außer in China nichts mehr passiert, ist die CES, die Computer- und Electronics-Show in Las Vegas, mittlerweile zum Nabel der neuen Mobilitätswelt geworden. Und das kann man hier breiter fassen als überall sonst. Natürlich gibt es nach wie vor riesige Fernseher, smarte Staubsauger, digitales Sexspielzeug, Computer und alles, was die Unterhaltungselektronik zu bieten hat. Aber Mobilität spielt eine zunehmend große Rolle und Mobilität ist hier weit gefasst. Es gibt autonomes Fahren, zum Beispiel von Waymo. Es gibt Autohersteller wie Suzuki und Zeekr, die hier sind. Und es gibt aber auch vermeintliche Exoten wie John Deere oder Caterpillar, die uns zeigen, dass Elektromobilität und smarte Mobilität längst nicht auf die Straße beschränkt ist. Ja, selbst ein paar Bootshersteller sind da und es gibt natürlich jede Menge Flugautos, selbst wenn die noch ein bisschen abgehoben dastehen. Was es diesmal relativ wenig gibt, sind deutsche Hersteller. Wir haben die CES zwar lange Jahre kräftig und üppig bespielt und haben hier groß aufgefahren. In diesem Jahr glänzen sie aber weitgehend mit Abwesenheit. Einzig BMW hält Schwarz-Rot-Gold hoch und zeigt uns hier die neue Klasse. Naja, nicht ganz. Sie zeigt uns das Bediensystem der neuen Klasse, also das nächste Salamischeibchen. Und so ganz langsam wird eine Wurst draus, denn Mitte Februar wollen sie uns die ersten technischen Daten verraten. Und spätestens auf der IAA geht dann der Generationswechsel tatsächlich los. Das zur Einordnung. Jetzt würde ich euch gerne in einem kurzen Überblick die wichtigsten neuen Elektroautos vorstellen. Und wir fangen gleich mal bei Seeker an. Seeker zeigt uns in Las Vegas einmal mehr, dass die Zeit, in der die Chinesen einfach nur plagiiert und kopiert haben, längst vorbei sind und dass die Marken wissen, wie es geht. Insbesondere die des Geely-Konzerns. Nicht umsonst hat sich Geely groß bei Daimler eingekauft, hat sich groß bei Volvo, Lotus und Co. eingekauft. Die Luxusmarke Seeker wird dabei zum technologischen Flaggschiff und zeigt uns hier in Las Vegas neues Infotainment mit Qualcomm, zeigt uns alles zum autonomen Fahren mit einem Auto, das speziell für Waymo umgerüstet wird, zeigt uns aber vor allen Dingen, wie Van richtig geht. Während Mercedes noch an der neuen V-Klasse bastelt, steht hier der Seeker 009 Grand als absolute Luxuslimousine mit richtig viel Platz. Vier Sitze, eine Trennwand, die komplett als Bildschirm ausgeführt ist, hinten zwei Lounge liegen. So geht Luxus in Asien und so würde ein EQV als Maybach aussehen, wenn Mercedes ihn denn endlich hinkriegen würde. Als noch viel spannendere Auto ist allerdings der Seeker Mix, für mich die pfiffigere Alternative zum ID.Buzz. Sieht mindestens genauso cool aus, ist innen aber wirklich so variabel wie ein Van und nicht einfach nur ein aufgebockter Kombi mit Kastenkarosserie, wie es VW gemacht hat. Das beginnt damit, dass man die Vordersitze drehen kann und das endet beim Türkonzept. Der Fahrer hat eine normale Klapptür, sonst allerdings gibt es nur Schiebetüren, B-Säulen gibt es gar nicht. Das heißt, Ein- und Aussteigen war noch nie so einfach. Das Ganze mit einer 800-Volt-Plattform, zeitgemäßen Reichweiten und radikal schnellen Ladegeschwindigkeiten. Da kann sich VW und Mercedes eine dicke Scheibe davon abschneiden. Eines der verrücktesten Autos auf der Messe steht bei XPeng, die Marke, die wir als VW-Partner kennen und als jüngsten und vielleicht einen der aussichtsreichsten chinesischen Herausforderer auf dem deutschen Markt, hat einen Aerocopter entwickelt und geht in die Luft. Klar, Las Vegas ist der Markt und der Platz für Träume, für Illusionen und für Show. Aber die Chinesen meinen es ernst und wollen mit diesem Ding bereits nächstes Jahr in den Handel gehen. Zumindest zu Hause in China, wo der Aero HT ungefähr 300.000 Euro kosten soll. Das Ding sieht aus wie ein Cybertruck mit Mehrwert und der Mehrwert ist die bemannte Drohne, die auf der Ladefläche ruht. Auf Knopfdruck wird die automatisch ausgefahren. Man klappt die Rotoren aus und hebt ab. Einziges Problem, man braucht zum Führerschein auch den Flugschein. Alles funktioniert rein elektrisch. Das Mothership, der Air Carrier, der Flugzeugträger auf Rädern, hat einen Hybridantrieb und kommt auf eine kombinierte Reichweite von 1000 Kilometern, kann die Drohne auch wieder laden. Das Air Module, der Aerocopter, fliegt elektrisch mehrere Dutzend Kilometer weit. Gedacht ist das Ganze nicht, um unsere Verkehrsprobleme zu lösen, sondern ein Luxusspielzeug. So wie andere Leute im Ferrari oder im Lamborghini zeigen, was sie haben und ihren Spaß haben, sollen da Luxuscamper, Luxusglamper angesprochen werden, die aus der Stadt rausfahren in eine schöne Landschaft, dort aber nicht wandern wollen, sondern einfach aufsteigen. Und das ganz wörtlich, nämlich in die Luft. Und sich die Dinge aus der Vogelperspektive angucken. Gut möglich, dass das in China klappt. Dass es allerdings auch bei uns irgendwann mal legal wird, kann ich mir nur schwerlich vorstellen. XPeng denkt aber gleich noch ein bisschen weiter und will es nicht bei dieser Kombination aus Pickup-Truck und bemannter Drohne belassen, sondern in einem zweiten Schritt in 5 bis 10 Jahren wollen die Chinesen eine Art Drehflügler auf den Markt bringen und damit tatsächlich lokale Verkehrsprobleme lösen. Also Hubschrauber 2.0 elektrisch mit schwenkbaren Rotoren, überall starten, überall landen und einfach über den Stau hinwegzischen. Und wenn Sie das haben, dann kommt auch das fliegende Auto. Das dauert sicherlich 10, 15, 20 Jahre, räumen Sie ein. Aber die Endvorstellung ist tatsächlich ein Auto, mit dem man auf der Straße bleibt. Und wenn auf der Straße der Verkehr stockt, dann hebt man einfach ab. Wie gesagt, ganz schön abgehobene Ideen. Nicht neu, gibt es schon seit 50 Jahren. Geklappt hat es bislang nie. Andererseits haben uns die Chinesen schon oft überrascht und Dinge umgesetzt, die sonst keiner geschafft hat. Und wenn nicht, ist es zumindest eine schöne, faszinierende Vorstellung, die nirgends besser hinpasst als nach Las Vegas. Honda macht in Las Vegas ernst. Nur ein Jahr nach der Enthüllung zweier vergleichsweise spektakulärer Prototypen zeigen uns die Japaner jetzt die Vorserienmodelle der sogenannten Nullserie. Nullserie deshalb, weil sie den Reset-Knopf drücken und nochmal bei Null anfangen wollen mit der Elektromobilität. Bei uns bislang nur mit einem kruden, relativ charmanten, aber hoffnungslos überteuerten Elektro-Kleinwagen am Start. Wollen Sie es jetzt wissen, haben wir eine neue Elektro-Plattform entwickelt und hier eine ziemlich futuristische Limousine vorgestellt, die auch als Lamborghini durchgehen könnte. Und ein nicht mehr ganz so erschreckendes SUV. Beide zeichnen sich dadurch aus, dass sie extrem effizient, weil aerodynamisch sein sollen. Und beide zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders smart sind und schlau. Es gibt deshalb nicht nur modernstes Infotainment, sondern auch alle Sensoren, die man braucht, um nach Level 3 autonom zu fahren. Honda verspricht, dass man sehr bald tatsächlich die Augen von der Straße und die Hände vom Lenkrad nehmen kann. Wann das kommt und wo das überall kommt, wird man dann noch sehen müssen. Das ist schließlich nicht nur was, was die Ingenieure entscheiden, sondern was auch die Regulatoren, also die Gesetzgeber, entscheiden müssen. Zur Technik der beiden Autos gibt es bislang noch nicht so richtig viele Informationen. Die Rede ist von Heck- oder Allradantrieb mit ungefähr 300 PS. Und die Rede ist von einer Reichweite, die bei mindestens 500 Kilometern liegen soll. Das ist alles schön und gut und sicherlich marktgängig, aber interessant wird das ja nur, wenn man weiß, wie groß die Batterie ist. Und dazu schweigt sich Honda noch aus. Schließlich dauert es noch 18 Monate, bis die Autos in Japan und den USA auf den Markt kommen. Und in Europa wird es frühestens Ende 2026, wahrscheinlich eher 2027 soweit sein. Macht nichts, Honda hat bis dorthin ja noch genug zu tun. Schließlich sind das SUV und dieser futuristische Sedan nicht die beiden einzigen Elektroautos des immerhin größten Motorenherstellers der Welt. Nein, zwei Hallen weiter steht bei Sony ein weiteres EV, an dem Honda groß beteiligt ist. Wie gesagt, die beiden futuristischen Stromer aus der sogenannten Nullserie sind nicht die beiden einzigen elektrischen Hondas auf der CES, sondern ausgerechnet bei Sony steht das vielleicht interessantere, weil konkretere Auto. Zusammen mit dem Elektronikgiganten hat der Autohersteller die Sona Honda Mobility gegründet und als erstes Auto den Afila 1 präsentiert. Letztes Jahr noch eine Studie, steht jetzt hier das Vorserienmodell. Nächstes Jahr soll der Verkauf beginnen. Und es gibt sogar schon Preise für die Limousine, die aussieht wie eine Mischung aus Tesla Model S und Lucid Air. Losgehen wird es bei ungefähr 90.000 Dollar, 98.900, um genau zu sein. Und das Topmodell soll 103.000 Dollar kosten. So richtig viel technische Daten gibt es trotzdem noch nicht. Die Rede ist von 91 Kilowattstunden Batteriekapazität, aber einer vergleichsweise lahmen Ladeleistung von 150 kW, sodass man längere Ladepausen machen muss, wenn man danach ungefähr 500 Kilometer weit fahren möchte. Aber Ladepausen machen in keinem Elektroauto so viel Spaß wie im Afila, verspricht zumindest Sony. Schließlich sind sie in der Unterhaltungselektronik groß geworden. Deshalb gibt es drinnen eine riesige Bildschirmlandschaft, auf der man sehr viel mehr konfigurieren, arrangieren und darstellen kann als bei den meisten anderen Elektroautos. Natürlich gibt es auch Bildschirme im Fond und Elektronik ist ganz vorne dabei, wenn es ums autonome Fahren geht. Sony verspricht Level 3 in naher Zukunft. Also sehen wir, die technische Basis der Null-Serie und des Afila 1 scheint wohl die gleiche zu sein. Nur wird es auf der einen Seite sehr, sehr futuristisch vermarktet, auf der anderen ein bisschen bodenständiger.
Für heute war's das. Erlkönige sind übrigens dann auch in der nächsten Sendung wieder mit dabei. Und ein spannendes Testfahrzeug hatte ich im Dezember auch mal wieder. Der ausführliche Bericht kommt demnächst hier auf dem Kanal. Also gerne wieder einschalten. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.